Bei der Wahl der neuen Regierungen, in Deutschland Ende Februar, gab es eine Wahlbeteiligung von 82,5%. Und das war die höchste Wahlbeteiligung seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Der Grund dafür ist, dass die letzte Regierung gescheitert ist und viele Menschen haben sich Veränderungen gewünscht. Ich muss auch sagen, dass mich diese Wahl irgendwie mehr beschäftigt hat als die anderen. Ja, der Grund ist einfach, dass Deutschland immer wieder von einer Krise zur nächsten stolpert. Es gibt die Flüchtlingskrise, die Wirtschaftskrise, Energiekrise, alternde Infrastruktur. Es gibt Anstieg von Terror, von Gewalttaten. Alles wird teurer, viele verlieren ihre Jobs. Menschen fahren mit Autos in Menschenmengen. Es gibt immer mehr Messerangriffe. Und dann ist es kein Wunder, dass die Stimmen lauter werden nach Veränderungen. Die Stimmen werden lauter nach einer Regierung, die endlich mal Ordnung ins Chaos bringt. Und wenn der eine oder andere denkt, wäre nur diese Partei an die Regierung gekommen, die hätten die Missstände wirklich in den Griff bekommen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn auch die neue Koalition oder AfD oder wie die Partei auch sonst so heißt, sie wird die Probleme nicht wirklich in den Griff bekommen. Denn tatsächlich ist es so, dass wir schon seit Tausenden von Jahren versuchen, unsere Probleme in der Welt in den Griff zu bekommen. Wir haben schon alle erdenkliche Regierungsformen ausprobiert, von der Diktatur zur Monarchie, Demokratie. Es wurden irgendwelche Ideologien ausprobiert, Menschen wurden sogar in Klassen eingeteilt. Es wurden Religionen gegründet, es wurden Friedensverträge abgeschlossen, Handelsabkommen, die NATO wurde gegründet, Reformen umgesetzt. Und was hat es gebracht, ist die Frage. Nichts davon hat wirklich nachhaltig geholfen. Stattdessen gibt es mehr Kriege, Krisen, Missbrauch und Terror wie nie zuvor. Wir sind auf der Suche nach einer langfristigen Lösung. Tief in unserem Herzen sehnen wir uns nach einer starken Hand, die endlich mal Ordnung ins Chaos bringt, die eingreift, die dem ganzen Leid ein Ende macht. Und damit kommen wir zum ersten Punkt meiner Predigt. Wir sind auf der Suche. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne mit auf. Offenbarung Kapitel 5. Ich lese die ersten 4 Verse. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Bevor wir in die Erklärung des Textes einsteigen, kurz ein paar Worte zu dieser biblischen Szene, wie das zustande gekommen ist. Der Autor Johannes, er befindet sich im Exil auf der Insel Patmos. Er wurde dorthin verbannt und dann bekommt er eine Vision, einen Einblick in die Zukunft. Und er bekommt den Auftrag, das, was er sieht, aufzuschreiben und an 7 Gemeinden zu senden als Rundschreiben. Und er sieht zunächst, Kapitel 4, einen Thron, einen majestätischen Thron, wo Gott als Schöpfer drauf sitzt, wo Gott angebetet wird. Und dann geht es weiter. Er sieht auf einmal in der Hand ein Buch, ein geheimnisvolles Buch in der rechten Hand. Und hier steigen wir in unseren Text ein. Bei diesem Buch, von dem wir gerade gelesen haben, handelt es sich nicht um irgendein Buch, sondern es muss was wirklich Wichtiges enthalten. Denn zum einen liegt es in der rechten Hand Gottes. Die rechte Hand stand auch im Königtum für Autorität, damit wurden Entscheidungen getroffen. Und zum anderen ist dieses Buch versiegelt, nicht nur mit einem Siegel, sondern 7 Siegel. Siegel wurden damals von den Amtsträgern, von den Königen genutzt, um aufzuzeigen, das, was ich hier schreibe, das kommt von mir persönlich. Das ist eine Anweisung im Original von mir persönlich. Es ist rechtsgültig, es ist auch nur für bestimmte Augen bestimmt. Damals wurde typischerweise Wachs so auf die Öffnungsstelle gegossen und dann mit einem Siegelring oder einem anderen Stempel versiegelt. Diese Siegel wurden sehr aufwendig hergestellt und auch bewacht, weil keiner durfte diese Siegel stehlen, denn dann konnte dort Missbrauch passieren, dass jemand im Namen des Königs irgendwas aufschreibt oder anweist und das in die falschen Hände gerät. Wachs ist leicht zerbrechlich und so war das damals, dass wenn das einmal gebrochen war, konnte man das nicht so leicht wieder rekonstruieren, zumindest in der damaligen Zeit nicht. Und damit wollte man vermeiden, dass halt Missbrauch oder Manipulation stattfindet. Heutzutage wäre das leichter, so ein Wachssiegel irgendwie nachzubauen. Deshalb setzt man eher so auf Wasserzeichen, digitale Signaturen heutzutage. Eine Art modernes Siegel, das kenne ich zum Beispiel von der Bank. Ich habe, wenn ich fürs Bankkonto den PIN bekomme per Brief, dann gibt es da so eine kleine Stelle, da muss ich mit einer Münze kratzen, bis ich dann den PIN sehe. Und da habe ich schon gesehen, da gibt es einen roten Rahmen und da steht, wenn das jetzt hier schon freigekratzt ist, sofort bei der Bank melden, weil dann kann es sein, dass Missbrauch vorliegt und dann kann es sein, dass jemand auf mein Konto Zugriff hat und dann mit dem Geld irgendwas tut, es stiehlt. Und genauso ist es mit diesem Siegel. Es darf nur die richtige und rechtmäßige Person dieses Buch öffnen, sonst kein anderer. Er muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen und es ist auch nur an eine bestimmte Person gerichtet. Und dann bekommt man auch einen gewissen Handlungsspielraum mit diesen Informationen, die man bekommt. In meinem Beispiel war es jetzt die Vollmacht über ein Bankkonto. In unserer Bibelstelle, da geht es nicht um ein Bankkonto, sondern es geht um die Vollmacht, das gesamte Weltgeschehen, den Heilsplan Gottes auszuführen. Ich habe gesagt, das Buch hatte 7 Siegel. Die Zahl 7 steht für Vollendung oder Vollständigkeit. Und außerdem ist das Buch von innen und außen beschrieben. Das heißt, es gibt kein weißes, unbeschriebenes Blatt mehr. Es ist abgeschlossen, endgültig, dieser Plan. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Das heißt, die Person, die Zugriff hat auf dieses Buch, hat ultimative Vollmacht, die Zukunft zu entscheiden. Die entscheidende Frage, die sich jetzt stellt, ist, wer hat diese Vollmacht? Wer ist die rechtmäßige Person, die alle Voraussetzungen erfüllt und die Siegel öffnen darf? In Vers 2 und 3, das lese ich nochmal, haben wir gelesen. Ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Der starke Engel ruft in das ganze Universum hinaus und stellt die Frage, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Und keiner meldet sich. Keiner im Himmel, kein Erzengel Gabriel oder Michael, auch der starke Engel selbst nicht. Auf der Erde meldet sich auch kein Mensch. Kein Politiker, kein Milliardär, Visionär, Trump, Elon Musk, wie sie alle so heißen. Auch unter der Erde von den Gottesmännern, die schon gestorben sind, Abraham, Jakob, König David, keiner meldet sich. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther, King, keiner meldet sich. Am Ende sind sie alle gestorben und das Problem der Menschheit ist weiter da. Damals, als die Griechen mit Alexander dem Großen das Weltreich aufgebaut haben, da haben die Griechen gedacht, jetzt haben wir da einen Mann. Jetzt wird es anders werden. Die Griechen haben gedacht, es wird eine neue goldene Zeitära anbrechen und plötzlich stirbt Alexander einfach und danach zerbricht das Reich. Alle sind gescheitert bei dem Versuch, die Probleme der Welt irgendwie zu lösen. Sie sind nicht mal würdig, überhaupt das Buch anzuschauen. So unwürdig sind die. Ich kann mir vorstellen, dass es eine unglaubliche Stille gewesen sein muss im Himmel, weil keiner meldet sich. In Vers 4 heißt es weiter, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Johannes beginnt heftig an zu weinen. Und hier steht, aus dem griechischen Urtext kann man schließen, dass er geschluchzt hat. Es war ein andauerndes, krampfhaftes Weinen. Das war nicht nur, dass eine Träne runterrollte, sondern er war wirklich verzweifelt. Es wurde niemand gefunden, der würdig ist, das Buch zu öffnen. Und das bedeutet nichts weniger als vollkommene Hoffnungslosigkeit. Wenn keiner dieses Buch öffnen kann, dann vegetieren wir dahin, wir Menschen. Es gibt überhaupt keine Perspektive mehr, überhaupt keinen Sinn mehr. Das Böse, das Leid wird einfach ungehindert weiterlaufen. Ungerechtigkeit wird niemals bestraft werden, Gerechtigkeit niemals belohnt werden. Der Mensch bleibt sich selbst überlassen. Es folgt Selbstzerstörung, Gewalt, Ungerechtigkeit bleiben die letzten Worte und der Tod. Wir haben ein echtes Problem. Liebe Zuhörer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir das Leid, die Kriege und Katastrophen in den Nachrichten anschaue, wenn ich mitbekomme, wie Kinder misshandelt werden, ich kann einfach nicht glauben, dass das hier schon alles gewesen sein soll. Ich weigere mich daran zu glauben, dass das unsere Bestimmung ist, als Menschen so zu leiden. Aber wenn ich dann wiederum auf unsere Politiker, unsere Machthaber schaue, dann sehe ich wirklich schwarz für uns. Die Geschichte hat es immer wieder gezeigt, große Versprechen, alles wurde gebrochen. Wenn diese Menschen die Verantwortung der Zukunft tragen sollen, dann sieht es wirklich sehr, sehr düster aus für uns. Falls du gerade per Livestream dazugeschaltet bist oder dir das später anhörst, bitte auf gar keinen Fall jetzt abschalten. Denn es geht noch weiter und die Bibelverse, die jetzt kommen, das sind solche schönen Verse, denn es gibt noch Hoffnung. Wir lesen weiter Vers 5 und Vers 6. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Sie es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Wir müssen also nicht verzweifeln, es gibt noch jemand, der würdig ist, das Problem der Menschheit zu lösen. Es ist ein Löwe, ein Tier, das Majestät und Stärke ausstrahlt. In Sprüche 30, Vers 30 heißt es, der Neuen Genfer Übersetzung lese ich es: Der Löwe, er ist der König der Tiere und weicht vor keinem zurück. Genau das ist ja das, was wir suchen, eine entschlossene, starke Persönlichkeit, eine Führungskraft, die unsere Probleme löst. Und schon tausende von Jahren vorher wurde dieser Löwe angekündigt. In 1. Mose 49, Vers 9 bis 10 heißt es: Mein Sohn Juda ist wie ein junger Löwe, der ein Tier gerissen hat. Majestätisch liegt er neben seiner Beute. Wer wagt es, ihn zu stören? Für immer hält Juda das Zepter in der Hand. Aus seinem Stamm geht stets der König hervor, bis der große Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden. Der große Herrscher, das klingt nach dem Richtigen. Aber interessant ist, dass Johannes von dem Löwen hört, aber als er hinschaut, sieht er etwas ganz anderes, ein anderes Tier. Anstelle eines Löwen sieht Johannes ein Tier, das vom Wesen kaum unterschiedlicher nicht sein kann als vom Löwen. Ein Löwe, der kann dich mühelos töten. Ein Lamm kannst du töten, ohne dass es sich wehrt oder irgendwas tun kann. Tatsächlich wird hier im Griechischen für das, was hier Lamm übersetzt wird, Anion verwendet und Ion ist eine Verkleinerungsform. Das heißt, es geht hier sogar um ein Lämmlein. Nicht nur ein Lamm, ein zartes, kleines Lämmlein. Die Frage ist, wie hängt das jetzt mit einem Löwen zusammen? Und auch wenn die Bilder so gegensätzlich erscheinen, deuten sie doch auf ein und dieselbe Person hin. Johannes der Täufer, der hat es erkannt. In Johannes 1, 29 heißt es: Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das Lamm Gottes und der Löwe Juda sind unser Herr Jesus Christus, der Messias. Er ist auf die Welt gekommen als Retter, um uns zu erlösen. In unserem Predigttext heißt es hier, das Lamm ist beschrieben, es sieht wie geschlachtet aus. Es hat also noch diese Zeichen des Todes. Wir müssen wissen, Jesus Christus hat sich als Sohn Gottes erniedrigt, ist auf die Welt gekommen und ist Mensch geworden, hat sich freiwillig töten lassen wie ein unschuldiges, wehrloses Lamm. Wir haben gerade diese schöne Passage in Jesaja 53 gelesen. Ich will nochmal Vers 7 zitieren. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Genau das, was Jesaja, was hier in Offenbarung prophezeit ist, ist passiert. Jesus ist zum Lamm geworden. Er hat sich schlachten lassen, und das für uns. Das ist genau das, was Karfreitag ausmacht, woran wir an Karfreitag denken, an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Und das, was an Karfreitag geschehen ist, ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern das ist der entscheidende Grund, warum Jesus Christus würdig ist, dieses Buch, von dem wir gelesen haben, zu öffnen. Weiter in Vers 9, also Offenbarung 5, Vers 9, heißt es: Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Jesus Christus ist würdig, weil er geschlachtet worden ist, weil er das Blut hingegeben hat für uns. Was wir verstehen müssen ist, das eigentliche Problem, wir haben jetzt über Umstände gesprochen, über Krisen, über Leid, aber das eigentliche Problem steckt viel tiefer, das sind nämlich nur Symptome eines viel tiefer gehenden Problems. Die Wurzel aller unserer Probleme ist die Sünde. Wir haben nämlich als Mensch das Ziel verfehlt, wir wurden geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Und beim Sündenfall haben wir uns dagegen entschieden. Und dadurch ist automatisch Leid und Krisen hinzugekommen. Denn es ist natürlich so, wenn ich mich von Gott entferne, der ja Liebe ist, der Friede ist, dann entsteht automatisch Leid. Nur in der Nähe Gottes existiert wirklicher Friede. Und der Mensch hat sich abgewandt und dadurch ist Chaos, dadurch ist Tod in die Welt getreten. Wir haben durch die Sünde keinen Zugang mehr zu Gott. Und dann gibt es nur einen einzigen im Universum, der würdig ist, der die Anforderungen erfüllt, um unser Problem ganzheitlich, langfristig, nachhaltig zu lösen. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Weil er ohne Schuld war, er war zugleich Mensch und Gott, er hat dieses Profil erfüllt, er ist würdig, das Buch zu öffnen. Nur er konnte stellvertretend für uns sterben als Lamm Gottes, als das makellose, vollkommene Opferlamm. Er hat sich freiwillig hingegeben, sein Blut aus Liebe für uns vergossen, um unsere Schuld zu bezahlen, damit die Trennung zu Gott aufgehoben wird, damit wir nicht ewig getrennt von Gott leben müssen, sondern ewig in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, wer Jesus Christus ist, was er dort am Kreuz getan hat, dann führt es nur zur Anbetung. Das ist die einzige angemessene Reaktion. Und das lesen wir weiter in unserem Text. Ich lese Vers 8 bis Vers 14. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Es kann nur eins folgen, wenn wir es wirklich verstanden haben, was am Kreuz passiert ist, und das ist Anbetung. Wir werden in Ewigkeit das Lamm anbeten. Wir werden in Ewigkeit ihn dafür anbeten, für das, was er an Karfreitag am Kreuz getan hat. Und ich stelle mir so vor, diese Szene, dass das wirklich so ein Gänsehautmoment war für Johannes, wie erst die Ältesten und diese Wesen anfangen, ihn anzubeten, und dann kommen immer mehr dazu. Millionen von Engeln und danach alle Wesen in der gesamten Schöpfung im Himmel und auf der Erde und unter dem Meer, einstimmig beten sie das Lamm an. Ich habe mal ein Video gesehen, das war wirklich ein sehr gefülltes Stadion, und da haben die alle gemeinsam a cappella ein Lied zur Anbetung gesungen. Es war eine christliche Veranstaltung und das war wirklich so ein Gänsehautmoment. Ich weiß nicht, wie viele Leute es waren, vielleicht 20.000, die einstimmig ein Lied zur Anbetung singen. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack für das, was im Himmel sein wird. Dann werden wir ein neues Lied singen, was jeder verstehen kann, auch egal von welcher Sprache man kommt, aus welchem Volk, wir werden das gemeinsam singen können. Und es wird um das Lamm gehen. 30 Mal wird das Lamm in der Offenbarung erwähnt. Das Lamm steht im Zentrum der Offenbarung. Die Offenbarung offenbart das Lamm. Ja, lieber Zuhörer, wir müssen keinen mehr suchen, von dem wir erwarten, dass er die Welt von Problemen befreit. Wir werden lange suchen können, wir werden keinen finden. Es wird keinen anderen geben als den gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus. Er ist die Antwort, er ist eigentlich das, was wir wirklich suchen. Und damit hat die Suche ein Ende. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt und er hat jetzt von Gott die volle Autorität bekommen, die Geschichte zu einem glorreichen Ende zu bringen. Und das ist so beruhigend. Wir müssen nicht verzweifeln. Wir müssen nicht die Hoffnung auf irgendwelche Machthaber setzen. Denn wir wissen, es wird einen geben, der wird die Geschichte zu Ende bringen. Wir wissen, es gibt einen, der ist wirklich würdig, uns zu erlösen. Einer der Ältesten sagte zu Johannes: Weine nicht. Wir müssen nicht verzweifeln. Das ist ja unsere Hoffnung. Wir wissen, da gibt es einen, der kann die Last der Welt tragen. Er kann das Grundproblem der Menschheit lösen, nämlich die Sünde. Ein für alle Mal ist sie besiegt am Kreuz. Und er hat schon bezahlt. Es ist schon vollbracht, haben wir heute gehört. Wir müssen das Angebot der Versöhnung nur annehmen. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann will ich dir sagen, wenn du Buße tust, wenn du deine Schuld bekennst, wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dann wirst du Vergebung und ewiges Leben erfahren. Und dann kannst du auf eine glorreiche Zukunft schauen, denn Jesus will auch dich in seinem Heilsplan haben. Du kannst heute schon frei werden von Schuld, auch wenn die Umstände noch erstmal gleich bleiben, wird es aber eine Zeit geben, da werden alle Tränen der Menschen abgewischt werden und alle, die auf Jesus vertraut haben und gehofft haben, werden belohnt werden. Jesus wird diejenigen, die auf ihn vertrauen, die ihm glauben, wird er einmal abholen. Und dann werden wir in Ewigkeit im Himmel Gemeinschaft mit ihm haben und ihn anbeten. Und wir werden gemeinsam mit ihnen herrschen, wie es in Vers 10 hieß. Wir leben jetzt noch in der Zeit der Gnade. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, uns für Jesus Christus zu entscheiden. Und eine Warnung will ich aussprechen, denn das tut die Bibel häufig. Wenn du in Rebellion gegenüber Gott bleibst, wenn du das Angebot ausschlägst, dann wird Gott irgendwann dein Nein zu seinem Versöhnungsangebot akzeptieren. Und dann bleibt die ewige Trennung nur noch übrig. Und das nennt die Bibel Hölle. Viele der Menschen zur Zeit Jesu, die haben diesen Löwen erwartet, aber es kam das Lamm und das war reine Gnade. Aber die Prophezeiung stimmt, der Löwe wird auch nochmal kommen, ein zweites. Beim zweiten Kommen wird der Löwe kommen, Jesus Christus wird dann kommen, aber nicht als Lamm, sondern als Herrscher und Richter dieser Welt. Und wenn wir das Lamm ablehnen, dann werden wir dem Löwen begegnen im Gericht. Und dann passiert das, was durch das Öffnen der Siegel beginnt. Könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen, was passiert, als die Siegel geöffnet werden, denn dann kommt das Gericht. Erst kommt das Gericht, dann der neue Himmel und die neue Erde. Die Frage ist, kennst du das Lamm? Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Jesus Christus lädt dich heute auch ein, Teil seines Heilsplans zu werden. Und es wäre so schön, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, wenn du dich heute an Karfreitag für Jesus entscheiden würdest und dann Hoffnung bekommst auf ein Leben ohne Leid und Schmerz in ewiger Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich schließe ab mit Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Wir werden gleich ein Gruppenlied hören und ich will euch wirklich dazu einladen, wenn du Jesus dein Leben übergeben willst, komm hier nach vorne zum Kreuz, die Ältesten werden dort stehen, nimm dieses Angebot an, heute an Karfreitag. Lass uns nun, wenn es geht, aufstehen und nochmal die Einladung, komm nach vorne.